Briten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.
Briten und Fußball kommt heute nicht aus dem Studio, wie ihr es gewohnt seid, oder wird aufgenommen mit einem Bandgerät, sondern ich bin heute unterwegs. Und zwar haben wir uns gedacht, in der zweiten Staffel von Fritten und Fußball müssen wir eigentlich mal das tun, was wir immer angekündigt haben, nämlich eine Tüte Fritten essen. Und dafür haben wir uns eine ganz besondere Fritterie ausgesucht. In Deutschland würde man sagen Imbissbude. Und so ein bisschen deutsch ist das eigentlich auch. Hier ehrlich gesagt war ich ein bisschen verwirrt auf der Anfahrt, denn ich wusste gar nicht mehr genau, bin ich jetzt noch in Deutschland oder schon in Belgien oder andersrum. Denn das ist wirklich eine Fritüre auf der Grenze und die heißt Nikis Imbiss und wird gemacht von Nikolai.
Ja, sei mir nicht böse, Nikolai.
So viel Zeit muss sein. Wollte ich gerade sagen. Und Nikolai, dein Spitzname ist aber Niki und daher kommt der Name.
Genau, seit Jahren wurde ich schon Niki genannt von meiner Mutter und dann kam das eine zum anderen, Nikis Imbiss, kurz und knapp. Und seit 2018 bin ich hier zu finden.
Und wer sind deine Kunden? Mehr Belgier oder mehr Deutsche?
Echt gemischt, aber ich würde tendenziell sagen, hier in dem Falle mehr Deutsche, prozentual so 20-30% Belgier, viele Deutsche, viele Niederländer, viel Tourismus hauptsächlich hier in der Ecke.
Wo sind wir denn hier genau?
Wir sind hier in Raren, Petergensfeld gelegen, das heißt aber direkt an der Grenze zu Rötgen. Das heißt, wenn wir jetzt hier aus dem Haus rausgehen, keine 2 Meter weiter, sind wir schon wieder in Deutschland. Ganz spannende Ecke.
Wenn jetzt einer kommt und bestellt Pommes frites, kriegt er was von dir oder nicht?
Ich würde sagen, nein, denn es ist immer noch die belgische Fritte. Es ist ein Heiligtum und es soll ein Heiligtum bleiben. Also daher belgische Fritten gibt es hier, die Pommes, die findet ihr leider hier nicht.
Jetzt verrat uns doch mal das Geheimnis der belgischen Fritte. Was macht die so besonders?
Die belgische Fritte ist definitiv eine frische Kartoffel, am besten die Bienchis. Die wird in 13 mm Dicke geschnitten, wird morgens vorfrittiert, wird dann ruhen gelassen und dann auch wieder im heißen Fett nachfrittiert. Und die Besonderheit dahinter ist das Rinderfett. Ohne Rinderfett keine belgische Fritte.
Das ist eine richtige Wissenschaft. Aber offensichtlich verstehst du nicht nur was von Fritten und von Essen, sondern auch von Fußball, denn du bist Fan der AS Eupen, richtig?
Sicherlich. Ich wohne hier im Grenzgebiet, ich bin zur AS gegangen, werde immer noch zur AS gehen. Und so ist es auch, dass ich halt vom Fußball her interessiert bin, gehe auch mal im Nachbarland gucken, sei es Gerkrade, Entschuldigung, wenn ich so sagen muss, oder auch mal die Aachener Seite.
Aber Gerkrade ist ja schon Holland, ne? Die Niederlande.
Ja, die können auch gegen den Ball treten. Fußball findest du bei der AS, aber die Jungs können auch schon gegen den Ball treten. Und es ist hier eine super Region, super Ecke und da nimmst du mit, was du gucken kannst am Fußball.
So, und du hast uns heute eingeladen. Vielen Dank nochmal dafür. Hast dir gesagt, der Podcast heißt Fritten und Fußball, nur essen die da nie Fritten offenbar, jedenfalls keine vernünftigen. Deswegen kommt zu uns. Vielen Dank für die Einladung, dass wir heute hier sein dürfen und zwar an deinem Ruhetag, richtig?
Heute ist Ruhetag, heute ist nur für euch geöffnet und das mache ich auch sehr gerne, denn wenn es schon Fritten und Fußball heißt, dann müsst auch wirklich eine belgische Fritte dabei sein. Daher denke ich euch gleich damit beglücken zu können.
Wir freuen uns drauf. Also ich gehe jetzt mal rüber zum Tisch. Da sitzen nämlich ein paar Leute, aber das sind eben Exklusivgäste heute, weil die Fritüre ansonsten heute geschlossen hat. Wir aber dürfen heute hier sein und haben heute ein paar Fans versammelt. Jetzt halt es hier ein bisschen, weil wir hier mitten im Gastraum sind, der sehr gemütlich eingerichtet ist mit Kamin und allem. Aber eben nur 4 Gästen, aber das sind besondere Gäste, nämlich 4, von denen ich einer bin und dann 3, die eine besondere Beziehung jeweils zur AS Eupen haben und deswegen ausgewählt wurden, um mal ein bisschen Dampf abzulassen vielleicht, auch über die Beziehung zum Club zu sprechen und die Leute darauf aufmerksam zu machen, was es bedeutet, in diesen Zeiten, schwere Zeiten kann man vielleicht sogar sagen, AS Eupen-Fan zu sein. Wir haben am Tisch sitzen die Lisi Breinart, ich muss es vernünftig flämisch aussprechen, den Raphael Pelzer und Mike Nüchtern. Hallo euch dreien. Ist Mike Nüchtern eigentlich ein Künstlername? Weil wenn man dich kennt und welche Art von Musik du machst, kann man sich kaum vorstellen, dass du wirklich Nüchtern heißt.
Tatsächlich ist es ein Künstlername, ja. Das ist schon richtig.
Und verrätst du uns, wie du wirklich heißt?
Mike Thyssen. Die meisten in Eupen werden das natürlich wissen.
Aber richtig, aber wir sind ja nicht nur für Eupner da, sondern auch für alle Menschen, die dich nicht kennen. Also wer regelmäßig ins Stadion geht und wer regelmäßig in Eupen ist, kennt dich natürlich, ganz klar. Nicht nur vom Sehen, sondern auch vom Hören. Dazu kommen wir aber gleich noch. Aber auch Lisi Breinart, Lisi, du hast eine enge Beziehung zur AS. Du bist sozusagen ein bisschen AS, denn du spielst ja auch für die AS, richtig?
Das stimmt. Ich bin Spielerin von der Damenmannschaft. Ich war eigentlich seit erster Training und ersten Spielen von der Damenmannschaft dabei. Mittlerweile ist so, AS Eupen ist aus meinem Leben gar nicht mehr wegzudenken. Das ist einem Teil mein Leben.
Jetzt muss ich aber doch nochmal fragen, wie kommt man als Flämen erstens nach Ostbelgien, zweitens nach Eupen und drittens dazu, AS Eupen-Fan zu werden?
Ja, das hat damit zu tun, dass ich Radsportlerin bin. Radsport und Fußball ist nicht aus meinem Leben wegzudenken und eigentlich mit meinen Eltern früher ganz oft Urlaub gemacht in der Ardennen, Ostbelgien, unendlich mal den Zug genommen in Eupen. Und ja, Fußball, das gehörte dann einmal zu der Sportkultur in der Schule und dann bin ich so langsam angefangen, auch Fußball zu folgen. Und da war so, Eupen, es gibt da zweite Liga Fußball. Ich gehe mal ein Spiel gucken und ja, so hat's angefangen. Ich habe mich da wohlgefühlt, das war sofort ein bisschen wie Familie und das ist heute noch immer so. Wie gesagt, große Fun.
Also belgischer geht es ja eigentlich kaum, wenn man weiß, dass sowohl der Radsport als auch Fußball die beiden beliebtesten Sportarten Belgiens sind und in beiden Sportarten Belgien auch sehr erfolgreich ist. Und dann bist du auch noch eine Flämin, die in einem anderen Landesteil unterwegs ist. Das ist ja wirklich sehr, sehr belgisch. Fühlst du dich eigentlich auch belgisch?
Ja, ich fühle mich absolut Belgierin. Ich wollte vielleicht nicht mehr sagen Flämin, aber einfach Belgierin.
Das hören wir gerne. Eigentlich sagt man ja, die Ostbelgier sind ja die eigentlich wirklich echten Belgier, weil alles andere sind Flamen und Wallonen. Aber wir erleben bei Lisi, es gibt auch andere Belgier als nur die deutschsprachigen. Raphael Pelzer ist auch bei uns. Raphael, was verbindet dich denn mit der AS?
Ja, ich bin seit über 20 Jahren schon Fan der AS Eupen. Und seit 2019 bin ich Fanbeauftragter der AS Eupen geworden.
Harter Job?
Sehr hart.
Warum?
Weil wir so viele Fans haben, dass ich wirklich nicht hin weiß, wohin mit der Arbeit.
Und trotzdem ist das Stadion immer ziemlich leer. Warum?
Das wird viele Gründe haben, weil wir Ostbelgier sehr verwöhnt sind. Wir haben im Umkreis von einer Stunde die Möglichkeit, zahlreiche Erstligastadien zu besuchen, sei es in Belgien, Holland oder halt sehr viel in Deutschland. Das macht schon sehr viel aus. Dann daneben kommen dann noch andere Sportarten dazu. Wir haben in Eupen auch einen Handballclub, der in der Beneliga spielt und der auch zu den Zeiten spielt, zu der die AS dann halt spielt. Aber größtenteils würde ich mal behaupten, dass die Leute nur zum Stadion kommen, wenn es um was geht. Und ansonsten gucken die halt lieber Bundesliga.
Aber das ist ja schon ein generelles Problem, nicht? Im belgischen Fußball allgemein, würde ich sagen. Also das ist ja nicht nur ein Eupener Phänomen, dass das Stadion 8000 Zuschauer umfasst und selten wirklich gut gefüllt ist, muss man sagen. Aber das erleben wir ja in anderen belgischen Stadien auch. Anders als beispielsweise in Deutschland. Wenn wir dann mal vergleichen, dass dort in der zweiten Liga bei der Alemannia irgendwie über 40.000 Leute zuschauen zeitweise und da natürlich auch große Namen dabei sind in der zweiten und die Stadien groß und voll sind. Unsere Stadien sind kleiner in Belgien, aber nicht voll. Also wie kommt das?
Also wir in Ostbelgien, würde ich mal behaupten, wir haben schon die deutsche Fußballkultur. Bei uns fahren jedes Wochenende unzählige Busse nach den Bundesliga-Vereinen. Wir haben mit der CPB zum Beispiel in Köln, der zweitgrößte Fanclub in Köln, kommt aus Ostbelgien, da sind über 350 Mitglieder. Also das ist schon Wahnsinn, wie viele Busse nach Hamburg fahren, nach München, nach Gladbach, nach Dortmund. Die Kultur des Fußballs ist schon in Ostbelgien vorhanden, nur die kommen halt nicht nach Eupen. Und in Belgien im Allgemeinen ist halt vielleicht eher so eine Event-Mentalität. Die kommen nur zu den großen Spielen, zu den Klassikos und zu den Derbys raus. Und das ist in Deutschland halt ganz anders.
Wir kommen nochmal gleich drauf zurück und sprechen nochmal drüber. Jetzt ist parallel gerade, sind wir gerade beliefert worden, nämlich jetzt stehen hier wirklich Fritten auf dem Tisch und wir gönnen uns diesmal, dass wir auch beim Reden essen. Ja, das muss möglich sein bei Fritten und Fußball und in dieser Folge sowieso. Jedes Land hat seine eigene Esskultur im Stadion. In Deutschland haben wir es halt häufig mit Bratwurst und Pommes frites zu tun. Hier haben wir es mit Fritten zu tun. Und was würde man sonst noch eigentlich zu Fritten dazu essen, wenn es nicht nur Fritten sind? Was würde man da bestellen?
Ja, in Belgien gibt es halt eine sehr große Auswahl an Fleischsorten. Ich bin zum Beispiel ein sehr großer Servola-Fan. Ja, stimmt, wenn ich in die Fritüre gehe, mache ich mal über Snapchat, dann bestelle ich schon mal einmal alles bitte. Ja, es gibt halt eine riesen Auswahl.
Mike Nüchtern ist bei uns und ist also fachkundig in Sachen Fußball, in Sachen Fritten und in Sachen Musik. Wir hatten es ja schon eingangs erwähnt, wer dich nicht kennt, hat keine Ohren, denn insbesondere diejenigen, die gerne Skifahren und dann dort Après-Ski machen oder die gerne auf Mallorca sind, haben mit Sicherheit schon Songs von dir gehört.
Ja, das ist richtig. Also da gehe ich mal von aus, dass irgendwo meine Songs dann auch laufen. Zumindest sagen es die Streaming-Zahlen, irgendwo müssen die Songs gehört werden. Ja, und daher, ich denke, dass viele Leute, die AS Eupen irgendwoher kennen, auch teilweise nur wegen meiner Musik kennen. Die Erfahrung habe ich tatsächlich auch schon gemacht, als auf Mallorca Leute im AS Eupen-Trikot rumliefen und ich habe gefragt, ey Leute, ihr kommt doch gar nicht aus Eupen, weil in Eupen kennt halt jeder jeden. Und die so, nee, wieso? Ich sag ja, wegen dem Lied. Wie kommen denn an so ein Trikot? Ja, das Lied ist voll krass. Ich sag ja, Leute, ich sing das. Das wussten die teilweise nicht. Und dann, echt, ja krass. Und so kam dann die Verbindung, dass die Leute Fans der AS Eupen sind, nur wegen dem Lied.
Das Lied, also das ist die Stadionhymne der AS. Also ich persönlich, und das sage ich jetzt nicht, weil du jetzt vor mir sitzt, Mike, ich kriege eigentlich immer so ein bisschen Gänsehaut, eigentlich nur bei zwei Stadionsongs. Das eine ist Hamburg, meine Perle. Und das andere ist das Lied der AS Eupen von der Weser.
Die schönste Stadt an der Weser.
Die schönste Stadt an der Weser, so geht es los. Sing mal kurz an, bitte.
Du bist für mich die Nummer eins, mein ganzes Leben schwarz und weiß. Wir stehen zusammen und wir teilen mit dir die Tränen und den Schweiß. AS Eupen, mein Verein. Das wirst du für immer sein. Die besten Fans von groß bis klein. Egal ob auswärts oder daheim. Die schönste Stadt an der Weser. Da draußen kennt uns jeder. Keine Angst vorm Gegner. AS Eupen, wir sind da.
Sehr gut. Also das ist wirklich ein Song, den muss man mal live im Stadion und mit möglichst vielen Fans zusammen gehört haben. Aber das sind die, also ich sage mal, für diese beiden Songs, da gehe ich auch gerne ins Stadion. Deswegen Kompliment auch dafür. Aber
da möchte ich noch die Hymne vom 1. FC Köln hinzufügen. Also da bekomme ich jetzt Gänsehaut. Das ist, ja.
Ja, da muss man schon auch sehr gerne, also das habe ich natürlich vergessen als jemand, der in Norddeutschland aufgewachsen ist, habe ich natürlich den Karneval vergessen, was eigentlich ein schmähliches Versäumnis ist. Karnevalssongs machst du natürlich auch.
Ja, richtig. Das ist meine Hauptsaison, wo ich dann unterwegs bin. Da bin ich dann auch ein bisschen weniger im Stadion anzutreffen, weil ich dann auf vielen Karnevalsveranstaltungen bin. Ja, und der Karneval gehört halt zu Eupen wie auch die AS Eupen.
Das ist ja gut. Das ist nämlich auch ein Kulturgut, das man aus Olpen und auch aus Belgien damit ja exportieren kann, gerade in Regionen, die karnevalsärmer sind, wie zum Beispiel Norddeutschland oder die Niederlande beispielsweise. Flandern, weiß ich gar nicht, wird da Karneval gefeiert?
Ist ja so, ich komme aus Temse, das ist Partnerstadt von Olpen und das hat alles mit Karneval zu tun. Ich kenne Karneval, ich bin ja eigentlich damit geboren.
Okay. Also,
Ich habe auch schon mehrfach Karneval in Temse gefeiert, tatsächlich. Regelmäßig da den Karnevalszug mitgegangen.
Ja. Temse ist wo genau?
Temse ist ungefähr 20 Kilometer Süden von Antwerpen und 40 Kilometer von Gent. Ostflandern, also, aber tatsächlich so Karneval nicht ganz Flandern. Das ist wirklich bei uns in das Waasland.
Also wenn wir jetzt hier so ein bisschen am Schmatzen sind, dann bitte nicht wundern. Diesmal essen wir, das hatte ich ja angekündigt, Fritten. Und die sind wirklich ganz hervorragend. Also sie sind jetzt gerade serviert worden auf knallroten Tabletts, wie man sie hier so bekommt. Und ich habe jetzt mal gerade eine probiert. Sie sind wunderbar goldbraun, haben genau die richtige Dicke. Sind ein bisschen scharf allerdings, ne? Richtig?
Ja, sind aber sehr, sehr lecker. Also hat der Niki hier schon richtig gut gemacht.
Also sind super lecker und gibt noch ein zweites Sakrileg, das manchen unterläuft, wenn die in Belgien Fritten bestellen. Nämlich dann bestellen die Ketchup dazu. Das tun wir nicht, ne?
Ja, Andalus ist auch ein Muss. Das gibt es, glaube ich, nicht in Deutschland, diese Soße. Und die ist in Belgien sehr beliebt, ja.
Das ist wirklich so. Ich muss immer, wenn ich deutsche Freunde besuche, muss ich immer flaschenweise Soße Andalus mitbringen, weil es das in Deutschland nicht gibt und die das total lieben. Ja, aber mal wieder weg sozusagen hier von den kulinarischen Genüssen, zurück zum Fußball und zurück zur AS. Wenn wir jetzt mal ganz offen reden, und das wollen wir ja hier in diesem Podcast, also ein Genuss war es ja in den letzten Monaten nicht, AS-Fan zu sein und dort bei den Spielen zuzugucken. Das müssen wir mal so ehrlich konstatieren, oder?
Ja, nicht nur in den letzten Monaten, sagen wir mal, das zieht sich schon in den letzten Jahren durch und ja, der AS-Fan kann einem nur noch leid tun im Moment.
Ich sage immer so schön, mittlerweile, wenn ich das Lied da ist, Eupen anmoderiere, weil auf selbst auch die Karnevalsveranstaltung sehr oft gesungen, dann habe ich immer gesagt, ja, wir haben ja bei uns in Ostbelgien einen mehr oder weniger erfolgreichen Fußballverein, eine Leidenschaft, die Leidenschaft. Mhm. So ist es.
Du bist selber Fußballerin. Was ist denn deine Analyse? Wie konnte es denn dazu kommen, dass wir als AS Eupen in so einem sportlichen Tief gelandet sind und sogar in der zweiten Liga?
Das ist eigentlich schwer, wirklich einen Grund dafür zu geben, weil, wie Raphael schon gesagt hat, das ist mittlerweile einige Jahre so. Ich glaube, es fängt an mit Scouting. Die hat bis soweit nie richtig geklappt. Ich weiß ja nicht ganz gut, wie die Scouting machen. Zu viel sich verlassen auf Data oder einfach zu viele falsche Leute getraut. Ich weiß es nicht. Aber da würde ich sofort Sache anderen. Weil ich glaube, das ist schon ein bisschen ein Anfang, eine Mannschaft zu bauen, die wenigstens mal wirkliche Mannschaft ist. Weil das ist, was ich diese Saison am meisten, ja, das mir persönlich am meisten gefehlt hat. Ich habe kein Team gesehen am Platz.
Raphael, als Fanbeauftragter bist du ganz nah dran, auch an den Hardcore-Fans, die Allesfahrer. Was erlebst du denn da im Moment? Wie schaffst du es eigentlich da noch, Zuversicht bei den Fans zu verbreiten?
Ja, ich bin bei den Fans natürlich als der Positive bekannt. Und selbst jetzt in der Zeit fällt es mir schwer, die noch positive Worte zu finden für die Leistung auf dem Platz. Was uns seit Jahren fehlt, ist ein Leader à la Luis Garcia. Den hat der Verein nicht geschafft zu ersetzen. Und das ist in meinen Augen der größte Fehler bisher, dass wir haben Leute geholt, um ihn zu ersetzen. Nehmen wir mal Steph Peters oder Möwald. Und die haben es nicht geschafft, den Luis Garcia als Leader und als Pusher für die ganze Mannschaft zu ersetzen. Und das ist der größte Fehler meiner Meinung nach.
Also das ist die Analyse, aber trotzdem bleiben die Fans ja noch Fans. Warum?
Ja, die Fans, mit denen ich unterwegs bin, die sind Fans ja, seit klein auf. Die unterstützen ihren Heimatverein und die werden halt auch, egal in welcher Liga, dabei sein. Die bleiben bei der AS. Manche sagen mir, ist doch besser, wenn wir absteigen, dann spielen wir gegen Kelmis oder Raren. Das sehe ich jetzt nicht so, aber ja, die Leute sind meistens die lokalen Leute, die schon ewig AS-Fan sind oder die mit den letzten Jahren halt die Liebe zur AS entwickelt haben und die halt auch in guten wie in schlechten Zeiten dastehen. Und im Moment sind es halt schlechte Zeiten und sie stehen da immer da und die Leute haben meinen vollen Respekt, mit zwei Bussen nach La Louvière zu fahren, obwohl man gegen den Dritten spielt und selbst keine Hoffnung auf einen Sieg hatte. Das finde ich schon gut. Früher fuhren wir mit einem Bus auswärts, mittlerweile sind es oftmals zwei. Also die Fanszene an sich hat sich schon positiv entwickelt, aber ja, im Moment ist es schwierig.
Wie, Mike, du bist ja auch regelmäßig im Stadion, wenn nicht gerade Karneval ist. Wie nimmst du denn die Atmosphäre wahr, wenn du in der Kurve stehst?
Ja, aktuell teilweise ein bisschen, dass man selbst über sich selber lachen muss. Also wir hatten auch damals schon immer die Einstellung als Fans, wir feiern uns einfach selber. Wenn die Leistung nicht gut war, über mehrere Wochen, man versucht immer die Mannschaft zu unterstützen. In Eupen gibt's selten im Stadion richtig negative Stimmung, dass man sagt, so, wir hauen jetzt hier die ganze Bude auseinander, wir sind damit nicht einverstanden. Das schwankt meistens dann um, einfach wir feiern uns selber. Das ist damals in der ersten Liga so gewesen, in dem ersten Jahr 2010, 2011 dann. Ja, das war schon immer so auch.
Wir haben eine Polonaise gemacht bei 5-0 Niederlage gegen Club Brügge zum Beispiel. Also wir waren nie gegen die Mannschaft, wir waren einfach nur für uns da, wir haben uns selbst gefeiert und auch davor waren wir ein mittelklassiger Zweitligaverein. Wir hatten eigentlich keine Ansprüche. Das hat sich mittlerweile geändert. Die Fans haben viel zu hohe Ansprüche und denken, weil wir einen katarischen Investor haben, dass man halt auch erwarten kann, wie PSG durch die Decke zu gehen. Und das ist in Eupen halt nicht der Fall. Und das, die Realisten unter uns, die wissen das und die kommen trotzdem, unterstützen den Verein, wie es geht, weil sie es auch in der zweiten Liga unter einer anderen Flagge getan hätten.
Was müsste denn passieren, konkret passieren, damit die AS jetzt schnell wieder auf Erfolgskurs, vielleicht sogar auf Aufstiegskurs kommen würde?
Da muss frischer Wind im Verein kommen. Das meint auf einige verschiedene Stellen neue Leute, die mehr Ahnung haben, die vielleicht was mehr Erfahrung haben. Aber der erste Schritt ist mal gucken, wie läuft das jetzt weiter mit dem neuen Besitzer. Das muss ganz deutlich geklärt werden, dass auch die Fans aufhören, Fragen zu stellen. Aber dann kann das Verein auch weiter. Also anfangen, wo es jetzt nötig ist.
Man braucht auf jeden Fall Leute, die den belgischen Fußball auch kennen. Das hat in Eupen auch sehr oft, hat es daran gehapert und ist auch daran gescheitert, dass Leute nach hier gekommen sind, die Belgien nur von der Landkarte kennen. Und den belgischen Fußball, also man hatte zumindest den Eindruck, nicht richtig kennen, nicht richtig verfolgt haben im Vorfeld und dass dann auch sehr viel dran gescheitert sind, Spieler nach hier gekommen oder geholt worden, die meinen, oh, wir gehen ein bisschen in Belgien kicken, verdienen da unsere Kohle, machen uns interessant für einen neuen Verein und bringen es hier dann nicht. Und das ist die letzten Jahre auch sehr oft der Fall gewesen. Und ich finde, da müssen dann Leute am Werk sein, die auch wirklich die belgische Liga kennen, die Erfahrung haben. Ja, und das fehlt halt.
Raphael, was würdest du denn einem durchschnittlichen, sagen wir mal, deutschen Fußballfan sagen, um ihn jetzt in dieser Situation dazu zu animieren, mal nach Eupen zur AS zu kommen?
Also ich würde sagen, ist ein geschichtlicher Aspekt, der interessant ist, weil in Belgien ein deutschsprachiger Verein auf Profifußball-Ebene spielt. Das lohnt es sich vielleicht anzuschauen, aber vom Sportlichen würde ich eher im Moment abraten, vorbeizukommen.
Wenn man dann ins Stadion geht, und gehen wir mal vom Guten aus, es ist ein Spieltag, der jetzt nicht das Schlimmste vermuten lässt und das Schlimmste tritt dann auch nicht ein. Was erleben wir dann im Stadion, Mike? Beschreib doch mal das Stadionerlebnis.
In Eupen, das Stadionerlebnis ist sehr familiär. Wie eben schon erwähnt, jeder kennt jeden. Und das ist auch ein bisschen das, was unseren Verein ausmacht. dass man wirklich mit Groß und Klein ins Stadion kommen kann. Jeder kriegt das, was er erwartet von einem Fußballerlebnis. Wenn man ganz ruhig ein Spiel gucken will, hat man, glaube ich, von jedem Platz bei uns im Stadion sehr nah dran einen sehr guten Blick aufs Spielfeld. Und wenn man ein bisschen Stimmung haben möchte, dann kann man sich auch bei den aktiven Jungs stellen und damit machen. Und da ist halt, wie gesagt, für jeden was dabei, für Kinder, für ältere Leute. Mein Vater hat auch seit Jahren eine Dauerkarte. Und also es ist wirklich für jeden was dabei.
Was kostet eine Dauerkarte?
Kann ich gar nicht sagen.
Also die ist
180 Euro für Vollzahler.
Also das ist ja durchaus im Vergleich ein Schnapper, würde ich mal sagen. Wenn man dann im Stadion ist, ich spreche dich immer an, Mike, ich hoffe, du verzeihst mir das, wenn es ums Essen geht. Zwischendurch einmal Kudos an Niki, der hat nämlich hier, sitzt jetzt hier auch ein bisschen abseits, aber bei uns im Gastraum, hat uns jetzt noch Fleischprodukte geliefert. Beschreib mal ganz kurz, was wir hier noch vor uns zum Essen haben.
Ja, wie eben schon eingangs erwähnt, meine Lieblingswurst, die Serverla, ist auch mit dabei. Also besser kann es jetzt nicht werden. Wir haben noch Frikadellenwurst, ist auch noch mit dabei.
Also ganz wunderbar. Niki hört das sicherlich gerne und oft. Es sieht nicht nur gut aus, sondern es schmeckt auch ganz hervorragend. Obwohl das Thema AS Oldman in der zweiten Liga einem ja so ein bisschen auf den Magen schlagen kann. Muss man ja schon sagen. Aber was sind denn die Zukunftsaussichten realistischerweise? Wo wird denn Eupen jetzt mit dem, was im Moment da ist und was man sich auch leisten kann oder leistet, wo wird Eupen landen am Ende dieser Saison und vielleicht auch mittelfristig?
Also wenn sich nichts ändert, dann wird Eupen entweder wieder ein bedeutungsloser Verein in der zweiten Liga, wie sie nennen. Anfang 2000er Jahre war, oder es kommt halt neuer Schwung in den Verein durch eventuelle Veränderungen beim Investor. Das ist, glaube ich, im Moment so ein bisschen das Problem, dass der jetzige Investor, ich sag nicht uninteressiert ist an der sportlichen Lage von unserem Verein, aber man hat nicht das Gefühl, dass da wirklich was dahinter steht. Also man stopft am Ende der Saison die finanziellen Löcher und in der Winterpause transferiert man ein paar Spieler, um vielleicht die Saison noch zu retten, aber solche Transfers hätten vielleicht in der Sommerpause geschehen müssen, um mit einer kompletten Mannschaft an den Start zu gehen und die ganze Saison durchzuspielen.
Wenn man sich vergleicht mit anderen Clubs, meinetwegen in der belgischen Liga, aber vielleicht auch mit Blick rüber über die Grenze nach Deutschland, mit wem kann man sich da derzeit vergleichen in der Struktur und sportlich?
Struktur sportlich finde ich persönlich schwer, weil ich da doch zu wenig Ahnung habe von den Bundesliga-Vereinen. Selbst in der zweiten Liga habe ich da eigentlich zu wenig Ahnung. Qua Ergebnisse können wir vielleicht ein bisschen in Richtung Schalke gucken. Da abgestiegen und die kriegen den Zug eigentlich auch nicht auf der Reihe. Aber mehr kann ich die Frage doch auch nicht hinzufügen.
Aber das Stadion ist voller, nicht? Also das muss man sagen, die Leute kommen trotzdem immer noch in Scharen in die Feldhins-Arena. Heißt die eigentlich noch Feldhins-Arena? Oder? Also, Gazprom-Arena. Gazprom nicht mehr. Also ich kenne sogar noch das Parkstadion. Ja, aber trotzdem lesen wir natürlich immer viel Kritik nach jedem Spiel eigentlich. Ist es nicht vielleicht auch so, dass der Verein auch gerade in diesen schweren Zeiten vielleicht noch mehr positive Unterstützung gebrauchen könnte? Also es ist ja doch immer sehr viel Moll in dem, auch was wir jetzt hier besprechen. Aber wäre das nicht gerade gut, jetzt so eine Art Stimmung zu verbreiten? Ist das überhaupt möglich? Sowas wie jetzt erst recht.
Da muss ich sagen, man sagt ja immer, der Eupener knottert gerne. Das ist auch richtig und das ist auch teilweise gut so. Nur was ich mir wünschen würde, ist, dass teilweise von der Vereinsführung, man merkt, das sind keine Eupener, weil die knottern nicht, die reden immer alles schön. Und das fehlt. Man muss auch mal auf den Tisch hauen und mal sagen, wenn es scheiße läuft. Das fehlt wirklich. Also ich kann mir mittlerweile, wenn ich die Interviews nach dem Spiel höre, Ich brauche es mir schon gar nicht mehr anzuhören, weil das jede Woche selbe ist. Ja, wir hatten verletzte Spielertraining nicht so gut gelaufen. Na, der Spieler war nicht fit, der Spieler war nicht fit. Das hat nicht geklappt, das hat nicht geklappt. Immer alles schön reden, aber wir sind auf gutem Dingens. Wenn wir weiter so spielen, dann erreichen wir unsere Ziele. Das läuft seit 3 Jahren schon so. Also die Interviews, da muss mal wirklich einer kommen, mal auf den Tisch hauen und da auch wirklich mal sagen, wenn es schlecht läuft. Und das fehlt.
Reicht das aus bei jungen Spielern, die so 17, 18, 19, 20 sind? Dann kommt da einer, der Erfahrung hat, wo auch immer der herkommt. Und wir können ja beim derzeitigen Trainer Selim Begovic wirklich sagen, der hat Erfahrung. Aber reicht das aus, dann da auf den Tisch zu hauen und die spielen dann besser?
Das Problem ist bei jungen Spielern, die schwanken sehr oft in ihren Leistungen. Und ob man die jetzt kritisiert, ob sie dann besser spielen, weiß ich nicht. Ich glaube, die Jungs geben wir es mal ihr Bestes, wenn sie auf den Platz gehen, aber also die jungen Spieler zumindest, weil sie wollen sich zeigen, sie wollen sich beweisen, die sind auch stolz, dass sie die Chance bekommen, nur die spielen halt ein Spiel gut, dann spielen sie ein Spiel mal weniger gut, das ist auch, glaube ich, Teil der Entwicklung. Ob es jetzt besser wird, weil der Trainer in der Kabine laut wird, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob er laut wird, scheinbar wird er ja schon ab und zu mal laut. Deswegen kann ich nicht sagen, dass das die Lösung ist, dass wenn der Trainer um den Tisch schaut, dass die Spieler dann besser spielen. Für mich persönlich wäre es nur, oder für alle Fans wäre es besser anzusehen, wenn man erkennen würde, alle Spieler auf dem Platz würden Leidenschaft bringen und dann wird auch die Leidenschaft von den Spielern dann sich wieder auf die Tribüne übertragen. Nur im Moment hat die aktive Fanszene nicht den Eindruck, dass alle Spieler unbedingt 100% Leistung geben und dementsprechend ist es auch schwer, dann von den Fans zu verlangen, 100%ige Leistung zu geben.
Ja, da habe ich gleich mehrere Punkte. Was mich da stört, ist wirklich auch die Motivation bei manchen Leuten. Ich habe es dem Trainer auch schon persönlich gesagt. Ich habe jetzt die letzten Spiele nicht im Stadion verfolgt, deswegen konnte ich nicht gucken, ob es besser wurde. Aber ein Beispiel, Spiel gegen La Louvière. Es geht sich noch um was, man kann wirklich noch Punkte holen beim Heimspiel und die Spieler laufen sich warm. Man sieht die Spieler von La Louvière, wie sie sich warm laufen, voll motiviert, sind voll bei der Sache dabei und in Eupen stehen die Spieler an der Eckfahne und im wahrsten Sinne des Wortes schaukeln ihre Eier. Da bekomme ich es über mir und das lief seit Wochen so. Ich habe das wirklich über mehrere Spiele beobachtet. Da sieht man doch für mich schon, dass da irgendwie eine Motivation fehlt. Und wenn ich als Spieler sehe auf dem Platz, boah, meine Teamkollegen, die sind voll dabei, die wärmen sich auf und sind heiß wie Frittenfett, sind wir wieder bei den Fritten, dann gebe ich auf dem Platz auch automatisch mehr. Und dann springt das auch, wie Raphael gerade sagte, auf die Fans über. Und das ist das, was fehlt. Ich war immer der Meinung und bin auch immer noch der Meinung, seitdem ich Fan der AS Eupen bin und ich war ja auch richtig aktiv in der Szene mit dabei, als Capo jahrelang und habe die Leute animiert, motiviert. Ich kann erst über die Mannschaft motzen, wenn ich selber auf der Tribüne auch 90 Minuten Vollgas gebe. Das ist immer meine Einstellung gewesen. Und nur mittlerweile, dann denken die Leute sich, okay, da kommt ja gar nichts. Warum müssen wir jetzt immer weiter, wir versuchen immer weiter Gas zu geben, jedes Spiel 90 Minuten lang. Das haben wir der Mannschaft ja auch gesagt. Anfang von der Saison, es lief nicht gut, dann hat man gesagt, okay, junge Mannschaft, die muss ich finden, alles gut, wir unterstützen die, die brauchen unsere Unterstützung. Nur wenn da gar nichts zurückkommt, dann schwindet da noch irgendwann, dann resigniert man ein bisschen. Und das ist so ein bisschen, was man auf der Tribüne mitbekommt, dass eigene Fehlpässe beklatscht werden, belacht werden, ja, oder dass Leute, die dann noch auf der Tribüne stehen, manchmal sagen, ja, da wäre ich, bei dem Spiel wäre ich jetzt lieber zu Hause. Das ist halt schade und wenn da wirklich Leistung kommt vom Spielfeld, ich glaube, das springt dann noch schnell auf die Tribüne über. Man merkt es ja auch, es sind ja zwischendurch mal Lichtblicke, wo das dann passiert und dann hoffen wir, dass die jetzt auch noch, die Saison für mich ist jetzt gelaufen, da wird nicht mehr viel passieren, nicht nach oben, nicht nach unten, aber dass das für nächstes Jahr auf jeden Fall besser wird.
Fürs Leben gezeichnet, also dem Mike sieht man auch an, dass er durch und durch AS-Fan war und ist. Er sitzt nämlich vor uns mit, obwohl es draußen recht frisch ist, mit kurzen Hosen und unter den kurzen Hosen an den Beinen sieht man ein AS-Eupen-Tattoo und du bist also durch und durch sozusagen gestochen mit dem AS-Eupen-Fieber. Hast du dir schon mal überlegt, hast du das schon mal bereut, dich ausgerechnet mit dem AS-Eupen-Thema tätowieren zu lassen?
Nein, gar nicht. Die Idee damals ist sogar gekommen, als die AS Alpen aufgestiegen war. Da haben die Jungs beim Auswärtsspiel, wo ich leider mal nicht ausnahmsweise nicht mit konnte, haben die gesagt, wenn wir aufsteigen, dann lassen wir uns Alpen tätowieren. Ich sage, ja, macht ihr, ich mache nicht mit. So. Und im Endeffekt war ich einer der Einzigen, der es dann gemacht hat. Und nee, da stehe ich voll und ganz hinter. Eupen ist meine Heimatstadt, die AS Eupen ist meine große Liebe. Ja.
Wie viele Leute wird es wohl geben mit einem AS Eupen-Tattoo? Ich glaube, wenn ich sagen würde, es gibt mehr Eupener mit einem Liverpool-Tattoo als mit einem AS Eupen-Tattoo, liege ich da falsch?
Mittlerweile ja. Mittlerweile gibt es doch einige, auch gerade bei uns in der aktiven Szene, die dann auch Eupen-Tattoos haben. Und ja, ich war einer der Ersten, aber mittlerweile gibt es da schon einige, ja.
Lizzie, wenn du dir jemanden wünschen könntest, ja, also Geld spielt keine Rolle und jetzt Transferfenster spielen auch keine Rolle, nichts spielt eine Rolle, sondern nur dein Wunsch spielt eine Rolle. Wen würdest du dir nach Eupen wünschen, als Trainer, vielleicht Trainerin oder als Spieler?
Als Spieler, Joshua Kimmich. Das ist, ja, okay, mein Lieblingsspieler, aber er ist stark, hat einen Überblick. Und ich habe immer das Gefühl, er schafft es, Energie in die Mannschaft zu bringen. Das sind ja eigentlich drei Sachen, die bei uns jetzt fehlen. Also hol Kimmich.
Nicht ganz einfach, wie wir wissen. Selbst Bayern München hat Schwierigkeiten, den Vertrag zu finalisieren mit Joshua Kimmich. Aber ja, ist zumindest eine klare Ansage. Trotzdem müssen wir ja immer uns auch, müssen wir realistisch bleiben und auch immer gucken, was liefert die Liga sonst so. Die zweite Liga ist ja keine ganz schwache Liga, muss man ja auch mal sagen. Nicht? Man darf die ja auch nicht unterschätzen, oder? Wie siehst du das, Raphael?
Ja, wie Mike eben schon gesagt hat, ich glaube, viele Spieler, die aus Deutschland kamen, haben die Liga unterschätzt in ihrer Physis und in ihrer Technik. Also die ist schon relativ schnell. Und ich glaube selbst, dass die Vereinsführung Transfers getätigt hat, wo man sich Fragen stellen konnte. Wir hatten zum Beispiel einmal einen Rechtsverteidiger, der kam aus Deutschland, hat in Deutschland auch zweite Bundesliga gespielt. Ja, der wurde bei den ersten Spielen direkt überlaufen in der ersten Liga, weil die erste oder zweite Liga in Belgien sehr, sehr, sehr athletisch ist. Und das geht sehr viel über Tempo. Und da die Deutschen eher so taktisch versiert sind, passen die, glaube ich, nicht so gut in unser Ligasystem rein wie vielleicht Spieler aus Frankreich und Belgien oder mit afrikanischen Wurzeln.
Wie realistisch ist es, wenn wir jetzt wetten wollten, dass wir in der kommenden Saison, wir haben gesagt, und ich glaube, da sind wir uns hier alle einig am Tisch, ne? Also für diese Saison ist es gelaufen, Abstieg und auch Aufstieg sind, glaube ich, kein Thema. Aber was muss passieren, beziehungsweise wie viel Geld würden wir wetten für einen Aufstiegsplatz in der kommenden Saison, Raphael?
Ja, Geld schießt bekanntlich keine Tore. Wir sehen es am Beispiel von...
Dem würde ich vielleicht mal widersprechen.
Ja, wir sehen es am Beispiel Lommel. Die haben Millionenkader mit Spielern von Manchester City. Die stehen hinter der AS und da muss natürlich alles stimmen. Du brauchst einen Goalgetter, der am laufenden Fließband trifft. Das ist das Wichtigste, um Spiele zu gewinnen. Du brauchst aber auch genauso einen Zehner, der die Pässe gut spielt. Ich meine, mit Gator Hendricks haben wir so einen Spieler an Land gezogen in der Winterpause. Den hätte man vielleicht schon früher verpflichten müssen, also vom Spielertyp. Ja, und du brauchst halt auch eine Säule in der Abwehr und im Tor. Ne? Und das hat in den letzten Wochen, Monaten gefehlt, diese Konstanz hinten drin. Wir haben immer wieder den Abwehrchef ausgewechselt. Der Sechser ist jedes Mal ein anderer. Das ist schon schwierig, dann so Konstanz zu finden. Also ich glaube, wenn die Säule im Mittelfeld steht, kann man vieles, also in der Mitte, also Torwart, Innenverteidiger, zentrales Mittelfeld und im Sturm, wenn wir da eine gute Säule für nächstes Jahr schaffen und darum herum junge Spieler, die motiviert sind und auch ja, Tempo bringen, dann könnte man schon oben anecken, auf jeden Fall.
Marc, du bist Kommunikationsexperte. Wie siehst du denn die Kommunikation? Zum einen zwischen Fans und Spielern Gibt es da einen Draht? Merkt man da, dass da was ankommt? Spürst du auch eine Art Dialog zwischen Fans und Vereinsführung? Oder hast du das Gefühl, dass das im Moment gar nicht möglich ist?
Ich sag mal so, es war schon mal schlechter, es war aber schon mal besser. Gerade Kontakt zu den Spielern. Ich meine, okay, das sind mittlerweile alles Profis. Früher, ich gehe seit über 30 Jahren ins Kerwick-Stadion. Als wir dann Jugendliche waren, dann hatte man tatsächlich auch mal die ein oder andere Handynummer von Spielern und man tauschte sich auch aus. Da war das nicht alles so professionell wie jetzt. Aber selbst
ein Bier zusammen nach dem Spiel.
Und trotzdem gab es zum Beispiel in der Saison, als wir abgestiegen sind, damals 2011, im Jahr danach, beziehungsweise auch in der Saison, sind auf einmal Gelder nicht gezahlt worden. Das wussten wir Fans nicht. Dann kam der damalige Kapitän auf uns zu und sprach mich nach dem Spiel an. Der sagte, Mai, komm mal bitte, wir müssen mal reden. Wir können verstehen, dass ihr sauer seid, aber so und so sieht's aus. Wir konnten das bisher nicht sagen, aber ja, da werden Gelder nicht gezahlt. Und daher.
Das war, wann war das? Ist das schon
2011 dann in der Abstiegsrunde. Also wir waren ja gegen Mecheln dann. Mussten wir in die Abstiegsrunde, das war ja mit den Zweitligisten zusammen und da dann auf einmal ließ die Leistung fatal nach und dann haben wir auch gesagt, okay, dann verstehen wir das auch, dann ist es auch gut. Dann haben wir die Jungs weiter unterstützt, weil die waren immer nett zu uns gewesen, immer sympathisch, immer alles korrekt und dann haben wir gesagt, okay, wir unterstützen euch weiter, weil ihr könnt nichts dafür und ja, das ist jetzt, was auch ein bisschen fehlt. Manchmal versucht man die Kommunikation zu Spielern aufzubauen. Gerade im letzten Jahr habe ich das noch mitbekommen, wo dann Spieler teilweise ausrasten, sich ärgern darüber. Ja, aber man will nur mal wissen, wieso, weshalb, warum, was Sache ist. Das wünscht man sich auch manchmal von der Vereinsführung. Das ist das, was ich eben meinte, auch mit dem Schönreden. Man kann sich immer alles schönreden, aber man muss auch mal am Tisch hauen.
Wobei ich jetzt sagen muss, dass beim letzten Heimspiel der designierte Kapitän Renaud Aymond in der Kurve war, das ganze Spiel und das Spiel auch hinter der aktiven Fanszene verfolgt hat. Und auch so junge Spieler wie Luca Dalla Costa oder Tom Rufos sind so Spieler, die, ja, der Luca vor 2 Jahren ging dann noch mit uns auswärts, der stand immer in der Tribüne, hat Stimmung mitgemacht, hat sogar getrommelt und mit seinen Freunden da Krach und mitgeturnt und was auch, was weiß ich alles. Und Tom Rufos war auch immer einer, der sehr fannah war und nach dem Spiel die Fanszene im Abklatschen kam. Das sind so Spieler, die haben jetzt am vergangenen Wochenende ein Tor geschossen und einen Elfmeter gehalten, verursacht, sagen wir mal so, den Kasten relativ sauber gehalten. Da freut man sich für die Spieler und das sind so Momente, die sind positiv für die Bindung zwischen Fans und Spieler, weil daran erkennen die Spieler ja auch, die können nach dem Spiel in die Tribüne gehen oder während dem Spiel in die Tribüne gehen. Die werden nicht gejagt oder beleidigt oder bespuckt oder was auch immer. Man braucht keine Angst zu haben vor den Fans eigentlich. Klar sind sie nach einer Niederlage nicht erbaut, wenn sie keine Ahnung, wie viel Geld ausgeben, um das Auswärtsspiel in, ich weiß nicht wo, freitagsabends gucken zu gehen. Aber das sind halt auch Menschen, die ihren Emotionen freien Lauf lassen, genauso wie die Spieler auch ihren Emotionen freien Lauf lassen und wir sind alle immer am Ende des Tages stehen wir für Eupen da und das sollte eigentlich vereinen. Wir wollen ja alle nur das Beste für den Verein.
Jetzt gibt es ja die aktive Fanszene, die steht in ihrer Kurve sozusagen, aber es gibt ja auch andere Fans. Wie nimmst du das wahr? Wo kommen die Fans her, wenn das jetzt nicht sozusagen die hartgesottenen sind, die wir jetzt hier beim Frittenessen am Tisch haben, sondern die Menschen, die einfach nur mal kommen und sich dann hinsetzen und nicht Hardcore-Fans sind, sondern Fußball gucken wollen. Wo kommen die her? Sind das alles Eupener, alles Ostbelgier oder kommen die auch von weiter her?
Die kommen definitiv von weiter her. Es gibt sehr viele, eigentlich immer mehr und mehr Flamen, die gerne mal Fußball gucken kommen bei uns im Kerwick-Stadion, weil die Fans sind vom Fußball und die kaufen ein Ticket auf die T3, das ist die Tribüne an der Seitenlinie. Da siehst du Fußball ja, vom besten Platz. Ne? Du sitzt da näher am Platz, hörst eigentlich perfekt, was die Spieler gegeneinander sagen. stehst eigentlich hoch genug, wirklich die taktischen Formen zu sehen. Ja, das sind Hammerplatzen. Und sind das wirklich Fans? Vielleicht nicht, aber die kommen doch oft. Und ich merke mehr und mehr.
Flamen und aus der Wallonie kommen auch welche? Oder ist da Lüttich sozusagen im Weg, dass da schon viele Fans abgegriffen werden?
Die Wallonen, die bei uns oft auch mit auswärts fahren, das sind Leute aus Ansifal-Werfi, das ist ja so 20, 30 Kilometer weiter, das sind treue Fans, die sind immer da. Lade die ein und die sind da. Wallonen, aber ganz ehrlich, wir haben noch einige Wallonen aus den Nachbarstädten oder die haben Verwalter so hier in der Gegend. Aber ich merke, so wirklich die Lüttiche und so weiter nach Eupen zu kriegen, das ist schwer.
Schwer ist es ja auch ein bisschen, die deutschsprachigen Belgier aus der Eifel nach Eupen zu kriegen, wenn wir mal ehrlich sind. Gibt es in St. Vith beispielsweise ja nicht so wahnsinnig viele AS Eupen-Fans, ist das richtig?
Das ist richtig, aber das ist, wie der Raphael eben schon sagte, viele dieser Leute fahren halt lieber in Bundesliga-Stadien, als hierhin zu kommen. Da sieht man aber auch einen Unterschied, wenn jetzt zum Beispiel ein Eifler Spieler hier bei uns erfolgreich wird, dann kommen auf einmal sehr viele Eifler angelaufen. Ja, es wäre schön, wenn die auch öfter kommen, nicht nur, wenn ein Eifler Spieler auch in der ersten Mannschaft spielt, aber man kann die Leute halt nicht ins Stadion ziehen. Und ich habe es auch immer so gehandhabt mit Bundesliga. Ich habe auch über 10 Jahre lang eine Dauerkarte beim 1. FC Köln gehabt und habe trotzdem kein Spiel der AS Eupen verpasst. Das ist beides machbar. Gut, sind vielleicht nicht alle Leute so fußballverrückt. Aber gerade bei den jüngeren Leuten wäre es doch schön, wenn der ein oder andere das Ganze auch mal ein bisschen aktiver dann gestalten würde.
Raphael, verrat uns doch mal oder plauder doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Denn nicht jeder ist so nah dran an der Fanszene, dass er das weiß. Was mich aber mal interessiert, was sind denn eure besten Feinde? Also das heißt, wo geht euch denn richtig wo habt ihr richtig die Kappe auf, wenn ihr dahin müsst und wenn ihr die Fans seht oder wenn die zu euch ins Stadion kommen? Und gibt's auch sowas wie Fanfreundschaften? Erzähl doch mal.
Ja, eigentlich die Feindschaften, die wir haben oder hatten, sind eigentlich mit den Jahren so entstanden. Unser natürlicher Feind, würde ich mal in Anführungszeichen sagen, war ja immer CS Wiese. Die gibt es mittlerweile nicht mehr. Und dann sind natürlich ein paar Sachen vorgefallen in der Vergangenheit, die natürlich die gegnerischen Vereine zu Feinden gemacht haben. Ich sag mal, Charleroi hat versucht, uns zu überfallen, hat einen Banner probiert zu klauen, damals in Tübis. Dass man die dann natürlich nicht mit offenen Armen empfängt, ist ganz klar. Das Gleiche ist mit Standard Lüttich passiert. Die haben uns auch überfallen, den Banner geklaut. Wir mussten die Ultragruppe auflösen. Dass die nicht gut übereinander sprechen, ist auch ganz klar. Wir haben auch einen Zwischenfall mit Lokeren gehabt in der Innenstadt. Das ist natürlich auch so eine Sache, die empfängt man auch nicht mehr mit offenen Armen. Und sag ich mal, so wir zwei als Köln-Fan, wir finden es dann natürlich nicht angenehm, wenn bei Lokeren zum Beispiel eine Köln-Fahne hängt vom ostbelgischen Fanclub. Das kitzelt dann schon ein bisschen. Und ja, aber Feinde, wenn wir einen von Lokeren treffen, privat, keine Ahnung, dann passiert da nichts. Das ist nicht so wie Schalke und Dortmunder oder was weiß ich, Kölner und Leverkusen oder so. Also das sind alles so kleine Feindschaften, die vielleicht unter Ultragruppen bestehen, aber nicht auf die anderen Fangruppen übertragen werden. Genauso gut ist es mit den Freundschaften. Die aktive Fanszene hat eine Fanfreundschaft mit Ostende seit 15 Jahren. Ja, die Fanfreundschaft teilen aber nicht alle von der AS Eupen und auch nicht alle von Ostende. Die Pandas sind im Moment mit Elversberg unterwegs, weil die das gleiche Maskottchen haben, den Panda-Bär. Ja. So entstehen halt Freundschaften, aber offiziell von meiner Seite kenne ich nur die zu Ostende.
Warum ausgerechnet Ostende? Weil das die beiden Ränder des Landes sind oder wieso gerade Ostende?
Ja, kann man so sagen. Auf jeden Fall, weil beides kleine Fanszenen waren in der Vergangenheit und denen empfohlen wurde, sich zusammenzutun, um größer zu werden. Und damals hat das auch ganz gut geklappt. Wir waren in den ersten Jahren, 2007, 2008, 2009, 2010, wirklich regelmäßig zusammen unterwegs. Wir besuchten uns gegenseitig bei den Spielen. Das ist in den letzten Jahren ein bisschen so abhandengekommen. Ist aber wieder im Kommen im Moment. Also die besuchen sich schon gegenseitig jetzt regelmäßiger. Ja, und das hat natürlich auch so ein bisschen, ist immer positiv, wenn Leute sich verstehen und der Fußball vereint.
Danke für die Antwort, die aber ein bisschen diplomatisch war. Ich frage jetzt trotzdem nochmal nach. Gibt es eine Hooligan-Szene, die sich mit anderen Hooligans trifft und prügelt?
Nein, in Eupen nicht. Also dafür ist Eupen zu klein und dafür sind wir alle, sage ich mal, zu gut erzogen worden, dass das in Eupen Überhand nimmt. Es hat immer wieder mal Versuche gegeben, aber das hat nie gepackt. Mein Hooligans in einer Fanszene von 30 Leuten sind von der Polizei auch sehr einfach rausgepickt. Also das ist immer so eine Sache gewesen. Und zum Glück, sage ich mal so, dass man Fußball feiern kann, ohne sich Gedanken machen zu müssen.
Macht es ja auch zu einem sicheren Stadionerlebnis, ne? Auch gerade für Leute, die eben ja, vielleicht zum ersten Mal kommen oder das nicht so gewohnt sind.
Es sind natürlich immer so Geschichten wie Pyrotechnik, die ja, eine Gefahr darstellen für jüngere Fans. Oder kann halt immer was passieren. Es kann genauso jetzt gleich, wenn wir aus dem Imbiss rausgehen und der Blitz schlägt ein oder ein anderes Fahrzeug fährt in uns rein. Das Gefahr ist unser Alltag, sage ich mal so. Aber das sind so, das gehört irgendwo dazu, muss nicht immer sein, vor allen Dingen, weil der Verein da immer Geldstrafen bezahlen muss. Aber ein, zwei Mal im Jahr ist es okay für mich persönlich. Für den Verein wahrscheinlich weniger.
Ich möchte mal eine kleine Schlussrunde machen und das Stichwort die Fans und der Verein aufgreifen. Denn das sind ja immer so zwei Seiten derselben Medaille, muss man sagen. Gibt also, oder eigentlich ist es ein Dreieck, nicht? Es gibt die Fans, es gibt die Spieler, es gibt den Verein und dieses Dreieck muss irgendwie möglichst harmonisch zueinander passen. Ihr vertretet die Fans, ihr seid Fans und ihr kennt die Fanszene. Seid ja sozusagen auch eingeladen worden, um für die Fans zu sprechen. Jetzt habt ihr die Möglichkeit und wir wissen mit Sicherheit, hören ganz viele in der Vereinsführung diesen Podcast. Nicht nur Fans hören ihn, sondern eben auch die Verantwortlichen hören ihn. Ob ihn alle Spieler hören, wage ich mal zu bezweifeln, weil da gibt's einfach sehr viele, die gar kein Deutsch verstehen. Aber immerhin der Trainer hört zu, auch Ex-Trainer hören zu. Und denen könnt ihr jetzt mal auf diese Art und Weise direkt etwas sagen. Ich meine, ihr seid mit denen im Gespräch regelmäßig, aber jetzt hören ganz viele Menschen zu. Da kann man nicht weglaufen. Also, wenn du jetzt eine Message hättest an Spieler, also an den Verein, Spieler, Vereinsführung, was wäre deine Botschaft?
Ich wünsche mir auf jeden Fall bessere Kommunikation zwischen Verein und die Fankultur und darin der Stadt auch mitzuziehen. Weil das kann erst ein Schritt sein, um das Stadion wieder voller zu machen. Und Spieler werden das auch mitkriegen. Und das ist automatisch Motivation. Dann als zweite, Sportliga-Niveau. Wir brauchen im Verein unbedingt jemanden, die Motivation ohne Ende bringt. Das darf ein Trainer sein, das darf ein Spieler sein, das darf in der Geschäftsführung sein. Aber das ist essentiell. Setz das durch.
Lizzie Breunat sagt das, die flämisch-belgisch-ostbelgisch-Eupener Geheimwaffe der AS. Raphael, du bist regelmäßig im Gespräch mit dem Verein, aber jetzt kannst du es mal sozusagen coram publico sagen. Was ist deine Botschaft? Was gibst du denen mit?
Ja, was ich mir als Fan wünsche, ist natürlich, dass die Mannschaft und die Spieler, der Verein 100%ige Leidenschaft und Kampfgeist an den Tag legt. Und dann kann es egal sein, ob der Spieler talentiert, technisch versiert oder was auch immer ist. Solange die Fans merken, der Typ, der Spieler, der Trainer, der Staff gibt 100% für Eupen, wird er akzeptiert und wird auch immer von den Fans unterstützt werden.
Persönliche Worte von Raphael Pelzer, dem Fanbeauftragten. Mike, bist du eigentlich schon wieder nüchtern? Karneval ist ja vorbei. Was machst du eigentlich, wenn jetzt Karneval vorbei ist und die Saison vorbei ist? Und was wünschst du dir vom Verein dafür?
Nur mal eine Bemerkung am Rande jetzt zum Thema nüchtern. Ganz wieder zum Karneval zurück. Heute ist der 111. Tag ohne Alkohol bei mir. Also ich war tatsächlich, bin tatsächlich nüchtern und auch jetzt schon seit einiger langer Zeit. Und ja, was ich mir wünsche, du hast gerade das erwähnt, dass es ein Dreieck gibt zwischen Mannschaft, Verein und die Fans. Ich bin auch bei der Feuerwehr aktiv und da gibt's das Feuerdreieck. Das ist die Hitzequelle, da gibt's Sauerstoff und das brennbare Material. Wenn man eins davon wegnimmt, funktioniert kein Feuer mehr. Und so ist es bei der ASO. Ich bin auch, nimmt man eine Sache weg, brennt kein Feuer mehr für diesen Verein. Und ich finde, das muss wieder mehr gefördert werden, quasi nochmal ein bisschen Holz aufs Feuer gelegt werden, damit da auch die Fans brennen, die Spieler brennen und die Vereinsführung brennen. Weil aktuell läuft alles ein bisschen Larifari auf allen Ebenen und wenn jeder sich an die eigene Nase packt und da wirklich da nochmal ein bisschen Zahn zulegt, ich glaube, dann ist auch wieder einiges möglich bei uns, bei der AS Eupen und vor allen Dingen machen, also ich spreche jetzt mal für die aktive Fanszene, wir machen das für unsere Stadt, für unseren Verein, nicht für irgendwen, irgendeinen Namen, der auf dem Platz steht, nicht für irgendeinen Geldgeber, der das Geld gibt. Wir machen das für uns, wir machen das für Eupen, für den Verein und für die gesamte Mannschaft, nicht für Einzelpersonen. Und da finde ich, da müsste dann wirklich alles ineinander greifen und jeder nochmal einen Zahn zulegen.
Mike Nüchtern, Kommunikationsprofi und Vergnügungsfeiersänger und süchtig. So, wir sind durch, auch mit den Fritten. Es ist praktisch nichts mehr da. Also alle haben brav aufgegessen. Wir hoffen, dass morgen die Sonne scheint. Wie war's?
Also die Fritten waren lecker, wenn du darauf anspielst. Ja, das war jetzt die Frage. Ja, natürlich. Und das Wetter ist ja auch gut gemeldet. Also an mir soll es nicht liegen. Ich habe schön brav alles aufgegessen.
Hat es dir geschmeckt, Raphael?
Super, und das Gespräch war auch hervorragend. Es kann es Besseres geben, als über Fußball und den Heimatverein zu sprechen.
Du bist ein bisschen zurückhaltend gewesen, Lizzie. Du isst nicht so viel, sowieso nicht. Du bist aber auch sehr schlank, sehr sportlich. Vielleicht hat es damit zu tun?
Nee, wenn ich Lust habe auf Fritte, dann esse ich Fritten. Ich halt ab und zu mal während einer Radfahrt. Oh, komm, eine tolle Frittebude, ja, dann hole ich mir Fritten. Nee, ich esse immer langsam. Aber die schmecken mir unglaublich gut. Auch nicht das erste Mal, dass ich hier Fritte esse, weil Niki mit seinem Imbiss ist Sponsor von unserer Damenmannschaft.
Ja, siehst du. Und Niki ist so nett und lässt uns hier noch ein bisschen sitzen, sodass wir auch noch ein bisschen was essen, vielleicht sogar auch noch was trinken können. Aber da lassen wir jetzt die anderen nicht mehr zuhören, würde ich sagen. Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich bedanke mich ganz herzlich für eure offenen Worte und ich glaube, wir haben viel gelernt über belgischen Fußball und über Eupen. Vielleicht sind ja auch ein paar Botschaften angekommen, dort, wo sie ankommen sollen und vielleicht bewirkt das auch was. Das wäre natürlich dann das Hochfest von Fritten und Fußball. In jedem Fall hat es Spaß gemacht, mit euch zu reden. Vielen Dank für eure Zeit und bis zum nächsten Mal.
Fritten und Fußball. Der Fußball-Podcast aus Belgien.